Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Juni 2024. Toni Feusi und Markus Somm. Wegen dem Frauenstreik haben jetzt wir zwei ausnahmsweise müssen arbeiten, weil alle die vielen Frauen, die gerne Bern einfach machen würden, sind jetzt natürlich aktiv oder müssen streiken oder können sonst nicht dabei sein. Das ist wichtig. Wir sind natürlich da und haben die Stellung, damit eben die Frauen können streiken können. Gut, wir haben folgende Themen, ganz wichtig, heute natürlich Bundesrat. Das war die letzte Woche von der Session. Die Session ist fertig. Heute Morgen alle Schlussabstimmungen durchgeführt. Da gibt es nichts Spezielles zu sagen. Aber der Dominik Feusi hat heute einen absoluten Knüller produziert, einen absoluten Primeur. Es geht um das Rahmenabkommen und wie man über das abstimmen soll. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, nächsten Mittwoch, an der nächsten Bundesratssitzung, da wird der Ignacio Cassis, der Bundesrat, informieren, wo die Verhandlungen stehen. Sie stehen nicht weit, hat man gehört sagen. Die früher mal geäusserten Ideen, bis im Sommer 2024 die Abkommen unter Dach und Fach zu haben, das ist komplett illusorisch. Sogar Ende von dem Jahr wird es schwierig, gehört man. Brisant ist aber noch, was der Beat Jans beisteuert an die Sitzung vom Bundesrat. Sein Bundesamt für Justiz schlägt in einer Studie vor, man müsse ganz klar zum Ausdruck bringen, dass die Rahmenverträge, die können wir nicht obligatorisches Referendum und damit dem Ständemehr unterstellen, das sei verfassungswidrig, sagt das Bundesamt für Justiz. Und es beruft sich auf den Wortlaut vom Artikel 140 von der Bundesverfassung, wo eben das gar nicht vorgesehen. Und das ist, wenn man das so liest, ist das durchaus so. Nur, es ist bisher total anders gewesen. Du erinnerst dich, wir haben beim Freihandelsabkommen 1972 hat man das so gemacht, am Ständemehr unterstellt. Oder auch beim EWR hat man es so gemacht, ganz früher noch beim Beitritt zum Völkerbund. Und auch seither, also bei den Debatten über die neue Bundesverfassung oder auch später bei Vorschlägen zum Staatsvertragsreferendum, hat der Bundesrat immer gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man Verträge, die wirklich gravierend sind und die letztlich die Schweiz verändern, die Verfassungsrang haben, faktisch, oder verfassungsmäßige Änderungen bringen, dass man die nicht nur dem Volk unterstellt, sondern obligatorisch auch den Ständen.
Genau, und das ist natürlich eine traurige Entwicklung. Das Bundesamt für Justiz war ja mal ein bisschen das juristische Gewissen vom Bund, von der Bundesverwaltung, aber vom Bundesrat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und jetzt sind sie eigentlich nur noch der Büttel von einem zuständigen Bundesrat, der natürlich ein gewisses Ergebnis will. Der Beat Jans ist ein langjähriger Euroturbo, immer gewesen. Das ist ihm unbenommen. Er war immer für den EU-Beitritt gewesen. Er hat sich sehr eingesetzt für das. Das ist alles okay. Aber sein Bundesamt für Justiz hat sich natürlich in der jetzigen Situation nicht mehr getraut, da etwas anderes zu sagen. Ich weiss nicht, ob der Beat Jans da hätte Vorgaben machen müssen. Ich glaube es nicht. Die ganze Bundesverwaltung will ja ums Verrecken jede Annäherung an die EU. Das ist ihnen das wichtigste Ziel. Das ist, glaube ich, die einzige politische Mission, hat man das Gefühl, die sie noch haben. Und deshalb ist das nicht so überraschend, dass jetzt da das Recht so interpretiert wird. Aber wenn man einfach einmal grundsätzlich ein bisschen schaut, was wir in den letzten paar Monaten erlebt haben mit Gerichtshöfen, mit Justiz, mit internationaler Justiz und so weiter, sind ja alles so eigentlich Entscheidungen gewesen, wo man muss sagen, Heimatsterne, die Juristen, die können eigentlich schon aus allem einfach das herausinterpretieren, was ihnen gerade passt. Sei das bei den Klimaseniorinnen, sei das beim Internationalen Gerichtshof, Strafgerichtshof, wenn es um Israel geht, oder eben jetzt auch wieder da Bundesamt für Justiz. Es ist natürlich eine politische Frage und es ist eine Zumutung, dass das Bundesamt für Justiz eigentlich das vorgeben will. Das muss der Bundesrat selber entscheiden. Und wäre es ein guter Bundesrat, und wir sehen es ja dann, wie es am Mittwoch entscheidet, aber wenn es ein guter Bundesrat ist, dann tut er politisch entscheiden und sagt, schaut mal, das ist so eine umstrittene Sache, das ist so eine wichtige Sache, dass wir das ganze Land bewegen. Aus politischen Gründen können wir es uns gar nicht leisten. Die Stände, wo ja einer der wichtigsten Bestandteile ist, überhaupt von der Eidgenossenschaft, da einfach zu übergehen.
Ja, darum finde ich es so absurd, dass das Bundesamt für Justiz und eben der Beat Jans so vorgehen, wie sie vorgehen. Also das zeigt entweder ihre Nervosität, ihre Angst vor dem Volk. Es ist klar, dass wenn du Ständemehr brauchst, dann musst du eben, man sagt so, vom Daumen in die Luft ungefähr 54-55% Ja haben, sonst hast du Ständemehr eben nicht. Oder? Und man tut das sozusagen rein aus abstimmungstaktischen Gründen macht man einen Orwellschen juristischen Doppelsalto mit dreifachem Rittmeier oder so. Das ist wahnsinnig. Und das Verrückte, so ein bisschen auf der politischen oder auf der juristischen Ebene, oder? Wie argumentiert es? Es gibt einen wunderbaren Bericht auf ein Postulat von Andrea Caroni, damals noch Nationalrat, wo der Bundesrat bestätigt hat, dass es die Möglichkeit gibt. Aber er will das nicht irgendwie festschreiben in der Verfassung, dass es die Möglichkeit gibt. Er will sozusagen wie das ungeschriebene Verfassungsrecht lassen, dass man kann so Staatsverträge am obligatorischen Referendum unterstellen. Und das Bundesamt für Justiz argumentiert jetzt, will der Bundesrat das nicht hätte wollen festschreiben, gäbe es gar nicht. Das ist wahnsinnig. So kann wirklich nur, du hast es erwähnt, ein Jurist argumentieren.
Und es ist ja toll kühn, dass man sagt, die Abstimmung 1972 oder 71 für das Freihandelsabkommen oder eben auch der EWR
gibt's gar nicht.
Verfassungswidrig war. Also genau. Wir müssen die wiederholen. Wir müssen die eigentlich wiederholen. Auch die UNO-Abstimmung, gut, da weiss ich nicht, dort ist Sicherstände mehr verlangt worden. Ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt so nach der neuesten Lesart nötig gewesen wäre. Vielleicht können wir das auch noch wiederholen. Nein, aber man muss eben einfach sehen, das Problem von der Bundesverwaltung, und es geht nämlich um die Bundesverwaltung, und das ist das Bundesamt für Justiz auch. Das Problem von diesen Leuten ist, das sind alles Akademiker. So etwa fast 50% hat die Bundesverwaltung heute Akademiker. Und es sind die meisten linke Akademiker. Entweder Grün oder Sozialdemokraten. Und wenn es ganz hoch kommt, haben wir Glück und es ist mal ein GLP darunter. Aber eigentlich sind das sehr, sehr explizite Vertreter von einer Minderheit. Und ich habe immer mehr das Gefühl, die haben das Gefühl nicht mehr, die haben das Gespür nicht mehr für das Land, die haben kein Gespür mehr für das Volk. Und es ist ihnen auch gleich, wie sie nämlich überzeugt sind, dass sie eigentlich recht haben, oder? Dass die EU wirklich die beste Sache ist für unser Land und das Volk das falsch sieht und dass man das Volk im Prinzip da muss leiten und anleiten. Genau. Das ist so die Mentalität. Das sind nicht böse Menschen, sondern sie haben wirklich das Gefühl, sie wissen es besser.
Ja, das finde ich noch verrückt. Also es ist nicht sicher, ob sie durchkommen. Die Ämterkonsultation ist fertig gewesen. Jetzt bin ich mir ganz sicher, gestern Abend oder heute. Das ist so ein bisschen üblich. Jetzt gehe ich schon davon aus. Eine Quelle hat mir gesagt, es wird noch Mitbericht hageln gegen diese Angelegenheit. Oder? Und ich hoffe nicht nur aus SVP-Sicht. Ich habe darum in meinem Artikel, den ich veröffentlicht habe, ich habe es im Briefing gebracht und jetzt gerade noch in einem Artikel auf nebelspalter.ch. Ich habe auch noch erwähnt, was 2021 noch Karin Keller-Sutter gesagt hat, nämlich auch, dass es die Möglichkeit einfach gibt. Und sie sagt sogar, dass man das institutionelle Rahmenabkommen hätte man also eigentlich dem obligatorischen Referendum unterstellen müssen. Also eigentlich müsste auch Karin Keller-Sutter sich gegen das Vorgehen von Beat Jans und seinem Bundesamt für Justiz wehren. Und eben, wenn die zwei SVP und vielleicht auch noch die Viola Amherd, oh nein, das klappt wahrscheinlich nicht. Wenn es zusammenrechnet, funktioniert es eben nicht, oder? Weil Ignacio Cassis irgendwie da komplett am Gängelband ist von seinen Beratern. Es ist ganz dumm, wenn er das durchgehen lassen. Er müsste eigentlich da sagen, ich tue als Außenminister doch nicht für so einen Gu. Man muss es, glaube ich, schon ein bisschen Gu. Es hat ein bisschen etwas von einem Geschmäckchen, von einem Staatsstreichchen, oder? Ich tue mich doch da nicht hingeben für das. Dann wären es 4 Stimmen im Bundesrat, die das nicht gut finden.
Genau, aber ich muss schon sagen, die Versuchung ist natürlich gross. Oder? Die Leute, die ums Verrecken das Rahmenabkommen wollen, die können auch rechnen. Die sagen, ja, das welches Land haben wir sowieso und dann nehmen wir noch die rot-grünen Städte in der Deutschschweiz dazu, dann haben wir sicher das Bevölkerungsmeer. Knapp bringen wir das durch. Das Ständemeer ist eine höhere Hürde. Aber ich glaube, sie können sich noch täuschen bei der Bevölkerung. Ich bin absolut überzeugt, dass das Rahmenabkommen, sobald wir anfangen, richtig zu diskutieren, wird das so umstritten sein. Es wird auch die Hälfte von der Wirtschaft weggehen. Es werden da viel, viel Linke das nicht mitmachen. Also es ist ein typisches Himmelfahrtskommando und es tut mir leid, ja, Ignacio Cassis gehört auch ein bisschen zu diesen Polithandwerkern, wo ein bisschen zu wenig Gespüre hat, wie es in der Bevölkerung läuft. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ganz ein wichtiges Thema, Schlafen. Schlafen ist wichtig. Wir schlafen nie, weil wir nicht mehr können schlafen, wenn wir da hören, was das Bundesamt für Justiz macht. Da kann man ja nicht mehr schlafen. Es sei denn, man hat eine gute Matratze. Dann zuhören.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, das hat nichts mit Schlafen zu tun. Was jetzt kommt, Post. Post ist natürlich schon seit langer Zeit in der Krise, und wir alle wissen, warum. Ich meine, wir schreiben alle E-Mails. Wer schreibt überhaupt noch einen Brief? Wir können auch ein Spiel machen. Wir haben schon das letzte Mal eins gesagt, gell, Dominik? Wenn sind wir das letzte Mal in der Post gewesen? Ich bin zufälligerweise dort wieder mal in der Post gewesen. Aber es ist schon ein seltener Genuss, dass man überhaupt noch in die Post geht. Jetzt hat Albert Rösti, ja, ein paar recht klare Reformen vorgestellt. Um was geht es genau?
Ja, er hat vielleicht vorweg auf das, was er so hier hat durchblicken lassen, nämlich auf das Streichen der A-Post, hat er verzichtet. Das ist nicht gut angekommen in der Vernehmlassung. Aber er tut doch Post ziemlich mehr Flexibilität und Freiheit geben, damit sie Geld sparen kann. Das bedeutet auch einen Abbau. Es wird ein entsprechendes Geheul geben. Mehr Flexibilität in der Zustellung. In Zukunft muss Post nur noch, in Anführungs- und Schlusszeichen, 90% der Briefe und Pakete fristgerecht zustellen. Heute sind Vorgabe 97%. Das ist halt einfach so, die 7% zu erreichen, das kostet sehr viel. Denn sie muss auch nicht mehr in jedes ganzjährig bewohntes Haus liefern, sondern nur noch in ganzjährig bewohnte Siedlungen. Oder? Das bedeutet, dass Häuser, die weit abgelegen sind, vielleicht halt irgendwo hin müssen fahren in die nächste Siedlung, wo dann ihre Briefkasten steht. Zumindest tue ich so die Medienmitteilung, die vor kurzem raus ist, interpretieren. Und dann ein stärkerer Fokus auf digitale Angebote, finde ich ein zweischneidiges Schwert. Das soll ein digitaler Brief zur Grundversorgung gehören. Ich bin nicht sicher, ob jetzt wir alle warten darauf, dass wir mit Hilfe von Christian Löwera, einem ehemaligen SP-Präsident und Verwaltungsratspräsident von der Post, irgendwie Briefe schreiben. Ich möchte das ehrlich gesagt lieber mit dem Bundesrat Albert Rösti. Vielleicht tut er ja dann uns zeigen. Das schmeckt für mich ein bisschen so nach einem Projekt, wo man unglaublich viel sich erhofft und wo am Schluss einfach so einen trägen Staatsbetrieb nicht auf die Reihen überkommt, aber mindestens wird er irgendwelchen privaten Konkurrenten vielleicht noch das Leben schwer machen. Aber dort müssen wir einfach anschauen, was das ist.
Aber ich komme gar nicht raus. Was ist denn ein digitaler Brief? Ich meine, wir haben ja E-Mail. Was ist denn ein digitaler Brief?
Ja, das kommt aus der Medienmitteilung nicht so klar raus. Ich muss zugeben, ich bin nicht an die Medienkonferenz gegangen. Ich musste mein Briefing fertig schreiben. Darum bin ich nicht hundertprozentig jetzt informiert. Es tut mir leid.
Nehmen wir mal den Rösti anrufen. Er soll uns das einmal erklären.
Genau.
Doch, er als Technologe für die Zukunft. Genau. Nein. Aber es zeigt ja also erstens natürlich, wenn wir, wo wirklich alte, weisse Männer sind und jedes Mal zum Gespött werden von unseren Kindern, wenn wir an unserem Handy etwas probieren zu machen, dass wir das nicht wissen, erstaunt vielleicht niemand. Also, aber der Punkt ist doch der, man sieht im Prinzip den Unsinn eines Staatsbetriebes, oder? Man sieht es ja. Ich meine, jeder normale Mensch mit einem IQ, etwa über 33, merkt, die Welt hat sich sehr stark verändert für die Post. Wir brauchen Briefe fast nicht mehr. Ich meine, auch die Weisung, 90%, schon 90% der Briefe von Pünktlern. Welcher Mensch braucht jetzt unbedingt noch pünktliche Zustellung von Briefen, wenn man per E-Mail oder Handy alles Wichtige schon in einer Sekunde kann beschliessen kann? Also das gibt es fast nicht mehr. Die würden gescheiter einfach da gute alte Express wieder einführen, wo man klar kann machen, man will, dass das schnell zugestellt wird und der Rest sollte innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen zugestellt werden. Das ist doch nicht so wichtig. Also schon das ist alles so unnötig, aber es zeigt ja vor allem, wäre das eine normale Firma, eine private Firma, dann würden die sehr viel schneller vorwärts gehen. Die würden die Filialen schliessen, die würden die Leute umschulen oder halt, tut mir leid, entlassen. Es geht doch so nicht. Und warum sollen alle anderen Steuerzahler, die auch einen Job haben, die auch arbeiten, die auch in einer Firma sind, warum sollen die mit ihren Steuern das zahlen, was jeder weiss? Der Betrieb ist dem Tod geweiht. Sicher nicht, was die Paketpost betrifft, aber sicher, was den Brief betrifft. Also von dem her hätten wir doch die Post viel früher einfach mal privatisiert, hätten wir alle die Sorgen nicht mehr.
Also die Stichwort finde ich natürlich gut. Oder? Was mir fehlt beim Albert Rösti ist irgendwo durch eine Roadmap zur Privatisierung. Oder? Also man muss doch reinen Wein einschenken und sagen, gut, wir spalten die Post aufspalten. Und verkaufen, also privatisieren oder eben verkaufen. Die Paketpost würde vielleicht noch irgendjemand kaufen. Dann auch die Immobilien sind sicher gut. Das ist letztlich muss man den Auftrag erteilen. Ja, das ist sicher schwierig. Aber man muss, irgendwo muss der Staat ja auch einen Umgang finden, wie er mit seinen Betrieben, die vom technologischen Fortschritt als unzulänglich angestellt werden und einfach nicht mehr funktioniert, wie er mit diesen Betrieben umgeht.
Genau.
Oder was er nicht abhalten.
Ja, bei der Swisscom nimmt er ja gerne die Gewinne die Technologie bringt, Technologie entwickelt, tut er ja dort auch gerne einsacken. Aber was ich noch betonen oder? Viele Leute sagen dann, ja, das ist doch unsozial, so viele Leute arbeiten in der Post und die verlieren dann ihre Stelle. Das stimmt, das ist sehr, sehr hart. Aber man muss einfach sehen, andere Leute verlieren nachher ihre Stelle, weil ihre Firma zum Beispiel nicht mehr so kann gut arbeiten kann, genau, wie sie könnte, wenn sie so hohe Steuern zahlen müssen, damit eben die Post diese Stelle retten kann. Das ist nicht sozial. Es ist immer auf Kosten von irgendjemand anderem, wo man halt dann vielleicht nicht sieht, weil man die Leute in der Postfiliale kennt, während andere Leute kennt man nicht. Es ist keine gute Lösung. Und vor allem ist es auch keine gute Lösung, du hast es angetönt, eine Paketpost, die privatisiert wäre, könnte wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr erfolgreich sein, die Drohnen einsetzen, zum Beispiel grossflächig Drohnen einsetzen, um Paket zuzustellen. Das wird in Amerika jetzt schon getestet. Das kommt, das wird Zukunft sein. Man wird keine Leute mehr haben, die hier rumtragen müssen, ihr Paket rumtragen. Das sind so grosse Chancen und da gibt es nachher auch wieder Stellen. Es gibt wieder neue Stellen und das ist mehr, also wir können auch von den Medien reden, bei den Medien läuft genau das Gleiche, wir sind von dem auch viel betroffen. Gut.
Hast du einfach Pech, also, wenn du den Bürgerstock wohnst, oder, dann kommst du einfach kein Päckchen über bei dir, oder? Das ist halt...
Ja, und Bürgerstock, gut, da müssen wir jetzt sagen, da ist man sowieso gar nicht mehr. Da kommt man ja keine Drohne mehr über zum Rehkitz. Genau. Rehkitz entdecken, das ist jetzt wirklich einfach Terra Incognita geworden. Im Bürgerstock läuft gar nichts mehr, außer die höhere Politiker. Gut, gehen wir dann so schnell zum Bundesrat. Der hat noch etwas ganz anderes Wichtiges beschlossen. Rechtsgrundlagen wird er machen. Für was?
Für eine Landesausstellung. Markus, bist du an der Expo 02 gewesen?
Ja, Katastrophe. Katastrophe. Langweiligste, was ich je erlebt habe.
Nein, Markus, es war doch eine schöne Ausstellung.
Nein, so nennt es eigentlich.
Ich bin noch ein bisschen links, mir hat das gefallen damals. Wenn du ein bisschen links bist, hast du das noch schön
gefunden. Ich war links, ich habe es so langweilig gefunden. Nein, ich habe es schlimm gefunden.
Nein, was hast du denn so schlimm gefunden damals?
Es war langweilig, das ist nie gelaufen, dumm, blöd. Und nein, also ich habe es ganz
schlimm gefunden. Man hätte doch können, irgendwo hat man können, glaub, bei der Zürich-Versicherung Teller an die Wand. Es sind schon ein bisschen billige Späße. Oder bei der Nationalbank hast du ein goldiges Ding abrapsen, irgendwie goldige.
Genau, da kann ich noch erinnern. Aber schau, das Problem ist, eine Landesausstellung braucht es nicht mehr, wenn ein Land gar nicht mehr selber an sich glaubt. Das ist ja der Punkt.
Und das ist zum Ausdruck gekommen, das stimmt schon.
Es ist wirklich La Suisse n'existe pas, oder? Weil das sind alles Leute, die gar nicht mehr an den Nationalstaat glauben, die das gemacht haben, oder? Die Landesausstellung unter Führung von Franz Steinecker, der gar nicht gemerkt hat, was er da präsidiert, würde ich sagen, ab und zu. Aber es ist eigentlich eine antinationale Landesausstellung, das kann nicht funktionieren. Vielleicht in 10 Jahren ist vielleicht eine Landesausstellung wieder lässig, wenn wir eben wirklich das Gefühl haben, hey, wir haben nur das Land, wir haben kein anderes Land und die EU wird nicht unser neues Land. Aber damals, glaube ich, ist das ein ganz starkes Problem gewesen. Das war eine Landesausstellung von einem Land ohne Land.
Das ist jetzt einfach leider nicht in diesen Rechtsgrundlagen drin. Aber ich finde auch, also wenn schon, dann braucht es eine patriotische Landesausstellung. Eine, die den Sinn und Zweck von dem Land letztlich zum Ausdruck bringt. Und die sind relativ einfach. Die Freiheit vom Einzelnen garantieren, die Unabhängigkeit von seinem Leben, sodass er seine Talente und Träume ausleben und nicht vorher muss den Cedric Wermuth fragen. Um das geht es eigentlich. Das sollte man feiern. Im Jahr 2034 schlägt der Bundesrat vor, nicht genau mit dem gleichen Wort wie ich. Und es gibt ja so einzelne Projekte, wobei eben alle bis jetzt ein bisschen nach einer Revision oder einer Wiederbelebung von der Expo 02 tönen. Oder? Es muss alles, man redet eigentlich nur, der Inhalt ist nur, dass alles nachhaltig ist und dass man alles wieder abbauen kann und dass es nichts kostet und wir alle wissen, dass alle die 3 Sachen nicht stimmen werden. Oder?
Genau, und dann müssen wir auch zugeben, oder, dass wir erstens Kulturschaffende haben, wo natürlich alle ein gebrochenes Verhältnis haben zu dem Nationalstaat, eben zum Land. Das ist mal das erste Problem. Und dann muss man auch sagen, die Qualität von unseren Kulturschaffenden ist halt auch nicht mehr so wahnsinnig gross. Also wir haben, glaube ich, nicht mehr sehr viele Leute, wo man einen Waldshut und einen St. Margrethe kennt und will kennen. Wir haben wirklich nicht mehr viele gute Leute. Und die Kulturschaffenden haben sich halt auch selber kaputt gemacht mit verschiedenen Gründen. Müssen wir es anders mal vertiefen. Aber eine Landesausstellung, glaube ich, ist nicht unser grösstes Problem. Ja, nur. Etwas anderes, was kein Problem ist, ist die sogenannte Kita-Initiative. Um was geht es da?
Ja, das ist die nächste Milliardeninitiative von links, die nicht finanziert ist. Der Titel ist wie immer sehr schön, für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle, Kita-Initiative. Bezahlbar in so Titel von linksgrünen Initiativen heisst immer, bezahlbar durch andere, muss man einfach, das lässt man denen weg, oder? Und also es geht wirklich darum, dass alle Eltern Anspruch haben, also einen Rechtsanspruch haben für die Kinderbetreuung durch den Staat, und zwar ab dem Alter von 3 Monaten bis zum Ende der Grundschule. Und finanziert wird es eben durch alle, die das Angebot nicht brauchen. Also du wirst dann eben bestraft, wenn du deine Kinder letztlich selber betreust, weil du das gut findest, weil du es Zeit hast, weil du Freude hast, weil du dein Kind vielleicht gern hast. Und auch alle müssen mitfinanzieren, die kein Kind wollen, kein Kind haben oder die kein Kind mehr haben. Die Kosten, da sagt der Bund, nur in Milliardenhöhe, weil es natürlich ein bisschen auf die Ausgestaltung rauskommt. Und es kommt völlig schräg rein, weil man derzeit im Parlament über eine Vorlage redet, wie dass man das mehr finanzieren sollte. Man tut ja schon die Anschubfinanzierung, glaube ich, jetzt seit 22 Jahren. Macht man eine Anschubfinanzierung, wo die Mitnahmeeffekte bei 80% sind, zum Schaffen von so Kita-Plätzen, worüber niemand redet, und das sage ich als betroffener Familienvater, oder das Problem bei der Schaffung von Kita-Plätzen ist vor allem die Regulierung. Streichen einfach die Regulierung streichen und einfach erfahrenen Müttern oder Vätern erlauben, Kinderbetreuung bei sich zu Hause zu machen, Tageseltern zu werden. Das ist am flexibelsten, am besten, und überlässt das den Eltern dann auszulesen, ob sie da irgendwelche staatlich zertifizierte Sozialpädagoginnen wollen, die selber nie ein Kind hatten, oder eine erfahrene Bauernfrau, wie wir es genommen haben, die unsere Kinder betreut haben und die hervorragend war.
Genau, es ist natürlich eben so, wie häufig bei linken Anliegen, es geht gar nicht ums Anliegen, das sie formulieren, es geht nicht um eine bessere Kinderbetreuung, sondern es geht darum, dass man einer Klientel, die links wählt, wieder mehr Geld zuschiebt, genau, und die absolut wichtig macht. Oder? Wir haben hier eine Kinderkrippenindustrie, die aufgebaut worden ist. Eine
staatliche
Kinderkrippenindustrie. Und immer wenn der Staat drin ist, sind die Linken drin. Und wenn die Linken drin sind, wird reguliert bis zum geht nicht mehr. Damit alle Privaten rausfallen, dass die Privaten sich das nicht mehr leisten können. Dass du kein Geld kannst verdienen mit etwas, wo der Markt ja nachfragt. Das ist ja, das Perverse ist ja, dass wir da etwas subventionieren müssen, das eine riesen Nachfrage ist. Da kann man ein Geschäft machen. In Amerika gibt es riesen Firmen, die ein riesen Geschäft machen mit Kinderbetreuung. Das ist ja logisch. Wir alle, wir haben jetzt, unsere Kinder sind jetzt langsam genug gross, aber früher, wir sind ja auch angewiesen auf Kinderkrippen. Wir hatten auch eine private Kinderkrippe gehabt, und die sind immer belagert worden von diesen Vorschriften. Es ist pervers. Die Linken sagen, es geht um Kinderbetreuung, es geht nicht um Macht, es geht nicht um ihre eigenen Leute, es geht nicht um unglaubliche Kosten, die alle anderen zahlen sollen, außer die Leute, die dort arbeiten. Ganz gut, dass der Bundesrat das abgelehnt hat. Wir kommen noch ganz kurz zu einer kleinen Demo von ein paar kleinen Grüppli, die irgendwo im kleinen Bern sich treffen. Was ist der Stand vom Frauenstreik, der heute feministischer Streik oder feministischer Streik heisst?
Ja, also sie treffen sich nicht nur in Bern, sondern auch noch in anderen grossen Städten. Aber hier in Bern habe ich gerade im Vergleich zum letzten Jahr noch nicht viel gesehen. Offiziell fängt es erst um 4 Uhr an, aber man ist da so ein bisschen am Aufbauen und so. Also streiken tut man erst ab der 4. Es ist einfach die Wiederholung vom ewig Gleichen, wo längstens wieder leid ist. Also es wird halt weiterhin behauptet, es gäbe Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern, die mit dem Geschlecht zu tun haben. Also dass Frauen wirklich 18% sie weniger verdienen. Das ist nur so, wenn man nicht anschaut, in was für Berufe und zu welchem Pensum Frauen und Männer schafft. Wenn man das anschaut, dann schmilzt das schon auf 9%. Und dann sagen sie, ja, aber das ist der Gender Pay Gap. Auch das ist falsch, weil wenn man noch andere lohnrelevante Kategorien oder Eigenschaften von Männlein und Weiblein anzieht, wie zum Beispiel Verantwortungsbereich, wie zum Beispiel, wie lange dass man Erfahrung hat, wie viele Leute dass man unter sich hat, wie von der Führung, wo man steht und so, das wird alles nicht erfasst. Wenn man das dazu nimmt, dann schmilzt die ganze Geschichte gemäss einer Studie vom Bund, noch von der Simonetta Sommaruga, auf wahrscheinlich, man schätzt das nur auf wahrscheinlich 0%. Nur das dann auch noch über Diskriminierung und Sexismus am Arbeitsplatz wird geschwätzt. Es ist unglaublich, es wird einfach jedes Jahr der gleiche Bullshit behauptet. Bullshit definiert vom Harry G. Frankfurt als eine Rede, die sich nicht um die Wahrheit kümmert, sondern einfach irgendetwas behaupten.
Ja, und das Tragische ist ja, oder das ist aber in vielen linken Bewegungen, aber auch anderen Bewegungen immer ein Problem, wenn sie eigentlich ihre Ziele erreicht haben, braucht es sehr viel Kraft und Grösse, dass man mal zugeht, es ist jetzt gut. Wir haben es erreicht, wir haben gewonnen, wir haben alles, genau, was wir wollen. Jetzt ist gut, wir können uns auflösen. Und das wird natürlich keine Organisation, die sich gebildet hat, sondern da gibt es ja auch Leute, die eine Stelle haben, die auch ihr Geld weiter verdienen. Und dann werden die Bewegungen eigentlich hijacked von diesen Leuten, die eigentlich nur das Interesse haben, dass sie einfach weiter arbeiten können. Und ich meine, jetzt zum Beispiel beim Frauenstreik ist es so offensichtlich, ich meine, alle die alten Ziele der Frauenbewegung, ob es jetzt die bürgerliche Frauenbewegung war, die zuerst war, oder die linke, hat man eigentlich erreicht. Und die Sachen, die noch nicht gut sind, da sind wir zwar dran, zum Teil sind es aber Sachen, die wir fast nicht ändern können. Und zum Teil haben wir Probleme, die ganz, ganz neu sind und wo aber eigentlich die Leute nicht mehr darüber reden wollen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass da auch gefordert wird, oder besser gesagt, es wird eben auch ausgerufen, dass es so und so viele Vergewaltigungen gäbe in der Schweiz zur Zeit. Stimmt, das ist schlimm, die Zahl ist ganz schlimm, aber da könnte man vielleicht einmal darüber reden, was ist der Migrationshintergrund der meisten Täter? Sind es Schweizer, die schon bei Morgarten dabei gewesen sind, oder Schweizer, die vor 20 Jahren schon Schweizer gewesen sind? Nein, es sind ganz bestimmte, ganz wenige Nationalitäten, zum Beispiel Afghanistan fällt mir gerade ein, die überdurchschnittlich, überdurchschnittlich Syrien, Maghreb-Länder, überdurchschnittlich Frauen bedroht, Frauen vergewaltigen und so weiter. Aber da hörst du beim Frauenstreik nicht. Alle die linken Frauen, die sagen dann gar nichts gegen die Einwanderung. Wir haben gerade vor zwei Wochen hat der Nationalrat, und zwar die Linken, Grünen, Grünliberalen und dummerweise auch die linksfreisinnigen Frauen, haben gefunden, ist gar kein Problem, wenn alle Afghaninnen dürfen einfach in die Schweiz kommen, ohne überhaupt gross Asylgesuch müssen stellen. Mit ihren Männern und mit ihren Kindern. Und die Kinder sind jetzt vielleicht Buben, die sind vielleicht 15, vielleicht sind sie schon 17 und zack, bald werden sie in einem Alter sein, wo sie überdurchschnittlich viele Probleme schaffen und zum Beispiel ziemlich viele Vergewaltigungen vollziehen. Und das ist nicht das Thema für die Linken. Nein, es ist unglaubwürdig. Und von dem her, Frauenstreik müssen wir jetzt auch mal Grösse haben und sagen, es ist jetzt gut, wir können das auflösen. Ich meine, die Katholiken tun auch nicht mehr für die Jesuiten demonstrieren. Ist vorbei. Ich will auch nicht mehr für die Jesuiten stumm. Die sind so links geworden, da kann man nicht mehr demonstrieren. Aber einfach, irgendwann muss man Grösse haben und sagen, hey, wir haben das Ziel erreicht, das ist jetzt gut.
Es muss halt immer weitergehen.
Ja, es darf nicht aufhören. Hören wir jetzt auf, und zwar noch mit einem kurzen, wichtigen Hinweis, ja.
Noch einen Werbespot müssen wir noch einblenden.
Oh, ja, Entschuldigung.
Und zwar für etwas ganz Wichtiges, für Energie.
Energiepolitik. Alle Leute, die das interessiert, alle Leute, die mitreden wollen, alle Leute, die sich eine ein Bild machen zu der Energiepolitik, sollen jetzt zulassen.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Genau. Nicht, also wissen, nicht wehrweisen, das gilt auch für das Bern einfach. Ganz wichtig, jetzt übers Wochenende ist die, meiner Meinung nach, überflüssige Konferenz auf dem Bürgerstock. Der Janik Güttinger, unser Kollege, ist vor Ort, wird dabei sein, wird auch live berichten, was genau läuft, wird euch immer wieder versorgen mit wichtigen News, falls es überhaupt News gibt. Vielleicht gibt es auch nur zu berichten, dass es schaurig langweilig ist und dass die Journalisten, ich weiss auch nicht, irgendwo nur Kaffee trinken und Tee trinken. Keine Ahnung. Aber wichtig ist, am Sonntag machen wir ein Bern einfach spezial, der Janik Güttinger und der Markus Somm. Da könnt ihr hören, wahrscheinlich ab 3. Wir müssen noch schauen, kommt ein bisschen darauf an, was so überhaupt zu berichten gibt. Vielleicht gibt es aber auch eine Sensation. Und ich täusche mich, und es ist überhaupt nicht überflüssig, sondern der Putin wird noch eingeflogen und es wird Frieden geschlossen und alle sind fröhlich und alle spielen miteinander. Die Ukrainer und die Russen tun plötzlich miteinander in der Spielgruppe miteinander tanken und haben schön ihre Kita, wo der Schweizer Steuerzahler dann zahlt, gemäss Kita-Milliarden-Initiative. Gut, das war es gewesen. Bern einfach an dem 14. Juni. Dominik Feusi und Markus Somm. Nein, jetzt muss ich noch etwas erzählen. Wegen dem Frauenstreik, 14. Juni. Ein Leser hat mir noch geschrieben, er hat heute ins Theater, und er geht auch ins Theater Basel. Und auf dem Weg nach Basel erreicht ihn ein E-Mail und das Theater Basel tut ihm mitteilen, ja, heute ist der Frauenstreik und heute haben wir eine spezielle Theateraufführung, nämlich die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Leider ein Mann, das haben sie nicht gesagt. Aber weil heute Frauenstreik ist, sind alle Schauspielerinnen, Musikerinnen und Bühnenarbeiterinnen, sofern es viel gibt von denen, am Frauenstreik und deshalb werden alle Rollen, alle Musik, alles wird von Männern gemacht. Nur Männer treten auf, also auch die Frauenrollen werden alle von Männern gemacht. Und ich kann euch sagen, da seht ihr mal, wie fortschrittlich die Linken sind. Theater Basel ist eine Hochburg von den Linksextremen. Das ist ein Poch, nein, Poch, was heisst das? Aufbautheater ist das eigentlich. Nein, ist ja gleich. Da sind sie wieder im Stand. 18. Jahrhundert. Bis im 18. Jahrhundert haben nämlich Frauen nicht dürfen Theater spielen. Und die Linken bringen es jetzt so weit, dass wir wieder Theater haben, wo nur Männer dürfen auftreten. Das ist doch Fortschritt. 18. Jahrhundert, nicht gerade Steinzeit, aber doch 18. Jahrhundert, ist ja schon länger her. Gut, Bern einfach an dem 14. Juni. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren. Und zweitens, ganz eine wichtige Mitteilung, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. Das war es. Wir hören uns wieder am Sonntagnachmittag auf Bern einfach spezial und dann am Montag wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.